Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Ägypten wächst der Druck auf Präsident Mubarak. Auch eine Woche nach Beginn der Protestwelle gingen wieder zehntausende Menschen auf die Straße. Sie fordern nach wie vor den Rücktritt Mubaraks, der seit fast 30 Jahren im Amt ist. Der Staatschef selbst versucht, sich mit Zugeständnissen an der Macht zu halten. Er bildete seine Regierung um und ordnete Reformen an. Die Armee erklärte am Abend, sie werde keine Gewalt gegen die Menschen einsetzen. Sie verstehe die Forderungen der Bürger.
Nieder mit Mubarak, so zogen wieder tausende Demonstranten durch Kairos Innenstadt. Die Opposition will mit dem Druck der Straße und den unaufhaltsamen Protesten den ägyptischen Präsidenten aus dem Amt jagen. Doch der klebt weiter an der Macht. Statt zurückzutreten, hat er weitere Veränderungen in seinem Kabinett vorgenommen. Der im Volk verhasste Innenminister El Adli wurde gegen einen Polizeigeneral ausgetauscht. Das aber ist nicht der vom Volk gewünschte radikale Wandel, sondern nur ein Postengeschachere im alten Apparat. Präsident Mubarak bringt nur Leute in Stellung, die für ihn arbeiten. So geht das nicht. Ich fordere alle Ägypter auf, weiter auf die Straße zu gehen. Das ist keine neue Regierung, das ist das alte Regime. Eine einzige Mogelei, so wie uns Mubarak die letzten 30 Jahre auch etwas vorgetäuscht hat. Wir haben ihm nun die Chance gegeben, aber er versteht nicht. Deswegen wird die Opposition nicht aufhören zu protestieren. Für morgen haben sie zum Marsch der Millionen aufgerufen, richtige Massendemonstration und zum Generalstreik. So wollen sie Mubarak in die Knie zwingen. Und sie hoffen dabei auf die Unterstützung des Militärs, das auch vor wenigen Minuten angekündigt hat, keine Gewalt gegen das ägyptische Volk anzuwenden. Die Lage ist ziemlich angespannt, deswegen versuchen immer mehr Ausländer, das Land zu verlassen. Ein Buskonvoi hat am Morgen ausreisewillige Deutsche zum Flughafen gebracht, organisiert von der deutschen Botschaft. Mit einem Linien- und einem Sonderflug der Lufthansa wurden so 700 Menschen nach Deutschland gebracht.
Während die einen so schnell wie möglich zurück wollen, möchten andere unbedingt an ihr Urlaubsziel. Auch heute flogen deshalb wieder, wie hier am Düsseldorfer Flughafen, viele Maschinen in die ägyptischen Badeorte ans Rote Meer.
Die 10 Tage ist von unserem Kegelverein und die lassen wir uns auch nicht nehmen.
Auch wenn die Proteste die großen Touristenregionen Sharm el-Sheikh und Hurghada noch nicht erreicht haben, raten die großen Reiseveranstalter, geplante Urlaube nach Ägypten zu überdenken. Wohl auch, weil das Auswärtige Amt seinen Reise- und Sicherheitshinweis deutlich verschärft hat.
Wir raten seit gestern Abend eben aufgrund der instabilen Lage klar und deutlich von Reisen nach Ägypten ab.
Wer dem Rat des Auswärtigen Amts folgen und Ägypten vorerst meiden möchte, kann ab heute bei den meisten Fluglinien und Urlaubsanbietern kostenlos stornieren oder zumindest umbuchen. Allerdings nicht bei allen, warnt der Deutsche Reiseverband.
Das kann sich unterscheiden von Veranstalter zu Veranstalter. Insofern sollte man bei dem man gebucht hat, entweder im Reisebüro oder beim Veranstalter, direkt nachfragen.
Die Kulanzregelung der Reiseveranstalter gilt zunächst bis zum 7. Februar. Dann wird neu entschieden, ob die aktuelle Lage in Ägypten einen sorgenfreien Urlaub wieder zulässt.
Zur aktuellen Lage in Ägypten jetzt telefonisch aus Kairo unser Korrespondent Jörg Armbruster.
Ägyptens Opposition hat zu einem Marsch der Millionen für morgen aufgerufen. Millionen Demonstranten sollen morgen Vormittag in den Städten auf die Straßen gehen, um wieder den Rücktritt Mubaraks zu fordern. Die Oppositionsgruppen hoffen, dass noch mehr Menschen auf die Straßen gehen werden als am vergangenen Freitag. Das Ziel der Demonstrationen in Kairo soll der Palast des Präsidenten sein. In diesem Fall könnte es zu Zusammenstößen kommen. Aber das ägyptische Militär hat in einer Mitteilung im Staatsfernsehen angekündigt, nichts gegen friedliche demonstrierende Bürger unternehmen zu wollen. Ihre Forderungen seien legitim, so das Militär. So klar haben sich die Generäle noch nicht ausgesprochen. Und damit zurück nach Hamburg.
Die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen in Jerusalem standen heute ganz im Zeichen der Staatskrise in Ägypten. Bundeskanzlerin Merkel und Israels Premier Netanyahu äußerten sich besorgt über die Entwicklung. Die Ereignisse in Tunesien, vor allem aber in Ägypten, zeigten, dass die Stabilität der gesamten Region in Frage stehe, sagte die Kanzlerin.
Bundeskanzlerin Merkel zu Gast bei der israelischen Regierung. Mit 6 Ministern aus ihrem Kabinett kam sie heute nach Jerusalem zu den dritten Regierungskonsultationen beider Staaten in einer schwierigen Zeit. Eine Reihe von Abkommen wurden unterzeichnet in den Bereichen Forschung, Kultur, Jugend und Wissenschaft. Doch das eigentliche Thema war natürlich Ägypten. In den vergangenen Tagen hatte die israelische Regierung hinter den Kulissen den Westen aufgefordert, Mubarak nicht fallen zu lassen. Israel fürchtet, die Islamisten könnten in Kairo an die Macht kommen und den Frieden zwischen Ägypten und Israel aufkündigen. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz nahm Premierminister Netanyahu dazu Stellung. Unser Ziel ist es, den Frieden unbedingt zu erhalten. Das ist unsere höchste Priorität. Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass Israels Sicherheit von der Stabilität Ägyptens abhänge und stellte zugleich Forderungen an den ägyptischen Präsidenten.
Aber auch hier gilt das, was wir auch zu allen anderen Ländern sagen würden: Dialog ist notwendig, Meinungsfreiheit ist notwendig, friedlicher Umgang mit Demonstranten ist notwendig.
Von Israel verlangte Merkel einen sofortigen Stopp des Siedlungsbaus und eine Fortsetzung der Friedensgespräche mit den Palästinensern. Dies sei in diesen unsicheren Zeiten wichtiger denn je.
Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, erklärte die deutsche Seite den Israelis, sie könnten schon bald so isoliert sein, dass weder die USA noch die Europäer ihnen weiter helfen werden.
Die Unruhen in Ägypten waren heute auch zentrales Thema der EU-Außenminister. Sie appellieren an Präsident Mubarak und seine Regierung, demokratische Reformen zu ermöglichen. Zur politischen Zukunft Mubaraks äußerten sich die obersten Diplomaten ausdrücklich nicht.
Die Lage im fernen Ägypten ist unübersichtlich. Keiner weiß, mit wem man es dort künftig zu tun haben wird. Entsprechend vorsichtig suchen Europas Außenminister ihre Position.
Es wäre jetzt nicht der richtige Augenblick, sich voll auf eine Seite zu stellen. Das ist eine Revolution, ich habe das heute schon gesagt, von der man nicht klar weiß, in welche Richtung sie treiben wird.
Diesem Grundton folgten die heutigen Beratungen. Europa vermeidet jede Parteinahme, auch wenn es jahrzehntelang mit Mubarak zusammengearbeitet hat. Seine stabilisierende Rolle im Nahostkonflikt wurde nicht nur in Brüssel außerordentlich geschätzt. Ihr gilt angesichts der Umbrüche in der arabischen Welt die größte Sorge.
Hier kann eine Zeitenwende stattfinden, wobei sowohl die Entwicklung als auch der Ausgang noch offen sind. Wir wollen, dass diese Länder sich in Richtung Demokratie öffnen.
Davon erhofft sich Europa dauerhafte Stabilität und dafür bietet es vielfältige, auch praktische Unterstützung an. Die Forderung nach baldigen Wahlen allerdings gehört nicht dazu. Sie könnten, so fürchtet man, die Islamisten erstarken lassen.
Die Außenminister sind behutsam, aber nicht hoffnungslos. Sie haben ja wahrgenommen, dass in Ägypten nicht nur für Freiheit, sondern auch für mehr Wohlstand demonstriert wird. Als mit weitem Abstand größter Handelspartner des Landes sieht sich Europa da gebraucht und traut sich schon deshalb einigen Einfluss zu.
Die EU-Außenminister einigten sich außerdem auf eine Reihe von Strafmaßnahmen. So sollen die Konten des gestürzten tunesischen Präsidenten Ben Ali und seiner Frau in Europa gesperrt werden. Außerdem verhängte die EU ein Einreiseverbot gegen den autoritären weißrussischen Präsidenten Lukaschenko und mehr als 150 seiner Gefolgsleute. Auch die Konten Lukaschenkos sollen eingefroren werden.
In Moskau und St. Petersburg sind am Abend etwa 100 Oppositionelle festgenommen worden am Rande von Kundgebungen gegen die russische Regierung. In der Hauptstadt hatten sich etwa 600 Menschen versammelt und den Rücktritt von Ministerpräsident Putin gefordert. Ihnen standen etwa 2000 Polizisten gegenüber. Russische Menschenrechtler und Regierungskritiker demonstrieren regelmäßig am 31. des Monats, um so auf Artikel 31 der Verfassung hinzuweisen. Dieser schreibt die Versammlungsfreiheit in Russland fest.
Die Bundeswehr untersucht einen neuen Vorfall bei den deutschen Soldaten in Afghanistan. Darüber wurden heute die Fachleute der Bundestagsfraktionen unterrichtet. Wie es heißt, soll ein Soldat im Streit einem anderen eine Pistole an den Kopf gehalten haben. Verletzt worden sei niemand. Die Bahn sieht nach dem Zusammenprall zweier Züge in Sachsen-Anhalt keine Sicherheitsmängel an der betroffenen Strecke. Ein Sicherungssystem, das die Züge beim Überfahren eines Signals automatisch bremst, sei dort nicht vorgeschrieben. Die Behörden haben inzwischen Ermittlungen gegen den Lokführer des Güterzugs eingeleitet. Dieser war am Wochenende bei Hordorf mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. 10 Menschen kamen dabei ums Leben.
Bahnarbeiter richten die Gleise der Strecke Magdeburg-Halberstadt wieder her. Nach dem schweren Zugunglück am Samstagabend dauerte es bis heute Morgen, die Trümmer zu beseitigen. Der Triebwagen musste zerteilt und auf der Straße zur weiteren Untersuchung in ein Bahnwerk gebracht werden. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch immer ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ermittelt gegen den 41-jährigen Lokführer des Güterzuges.
Den Indizien liegt natürlich der Anfangsverdacht zugrunde, dass der Lokführer möglicherweise, ich formuliere es sehr vorsichtig, möglicherweise ein Haltesignal überfahren haben könnte und aus diesem Grunde diese Katastrophe ausgelöst worden ist.
Der Unfall geschah auf einem eingleisigen Abschnitt. Solche Strecken sind nichts Ungewöhnliches in Deutschland. Fast die Hälfte des Schienennetzes ist eingleisig. Häufig ist solch ein magnetisches Sicherheitssystem installiert, das Züge automatisch bremst, wenn sie ein rotes Signal überfahren haben. Doch auf der Unfallstrecke fehlte diese Technik.
Wir reden hier über ein Zugsicherungssystem, das seit den 90er Jahren eigentlich Stand der Technik ist. Und trotzdem ist es in Ostdeutschland auf vielen Hauptstrecken, also den Hauptverkehrsstrecken, nicht verbreitet. Und das ist ein Problem. Hier spart man wirklich an der Sicherheit. Und das ist die Konsequenz einer verfehlten Bundespolitik seit Jahrzehnten.
Die für das Gleisnetz zuständige Deutsche Bahn wies die Kritik zurück. Auf der Strecke Magdeburg-Halberstadt seien nur 100 Kilometer in der Stunde Höchstgeschwindigkeit zugelassen und die Sicherungstechnik laut Gesetz nicht vorgeschrieben. Dennoch sei die Modernisierung der Strecke bis kommendes Jahr geplant.
Der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist 2,5 Wochen nach der Havarie eines Säuretankers noch immer gestört. Hunderte Frachtschiffe warten darauf, die Unglücksstelle zu passieren. Explosionsgefahr hat die Bergung des Tankers bislang verzögert. Das Schiff war bei St. Goarshausen gekentert, nicht weit vom Loreleifelsen. An der relativ engen Stelle ist der Verkehr flussabwärts immer noch gesperrt.
Tag 18 nach der Havarie des Tankschiffs Waldhof. Noch immer liegt das Wrack im Rhein fest, direkt zu Füßen der Lorelei. Aber es geht voran mit den Bergungsarbeiten.
Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen mit dem Inhalt. Und wir schneiden mittlerweile die Außenhaut an, um Pumpen hineinzuführen, damit wir kontrolliert leichtern können, leichtern auf andere Schiffe.
Wenige Meter vom Unglücksschiff entfernt warten schon zwei Tanker. In diese sollen die 2400 Tonnen Schwefelsäure der Waldhof umgepumpt werden. In den 7 Tanks des gekenterten Schiffs hat sich explosiver Wasserstoff gebildet. Daher wird seit dem Wochenende über Öffnungen im Deck Stickstoff in die einzelnen Tanks gepumpt. Der drückt den Wasserstoff über andere Öffnungen dann nach draußen. Das hat heute sogar beim letzten Tank funktioniert, der den Einsatzkräften lange Kopfzerbrechen bereitet hat, weil er fast komplett unter Wasser liegt. Er wird auch weiterhin für Schwierigkeiten sorgen.
Was eine wichtige Aussage ist, dass wir mit den ersten 6 Tanks arbeiten und leichtern können und den letzten Tank nicht unbedingt brauchen, um das Schiff leichter machen zu können oder so leicht, dass man es bewegen kann. Das ist eine sehr wichtige Aussage, denke ich, weil der letzte Tank ist und bleibt schwierig im ganzen Prozess auch der weiteren Bergung.
Wenn alles gut läuft, können die Spezialkräfte vielleicht morgen dann mit dem Abpumpen der Schwefelsäure beginnen. Erst danach kann die Waldhof gehoben werden. Die Lorelei, sie bleibt also erstmal eingerahmt von Bergungskränen.
Bahnreisende müssen sich auf Warnstreiks einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL erklärte die Gespräche über einen Branchentarifvertrag mit der Deutschen Bahn am Abend für gescheitert. GDL-Chef Weselski sagte, in den strittigen Fragen habe es keinerlei Fortschritte gegeben. Die Gewerkschaft dringt auf eine einheitliche Bezahlung aller Lokführer im Fern-, Güter- und Regionalverkehr. Am Donnerstag will sie über Arbeitskampfmaßnahmen entscheiden. Er war auf der ganzen Welt bekannt für James-Bond-Melodien wie Goldfinger. Der britische Komponist John Barry ist tot. Er starb in New York im Alter von 77 Jahren an einem Herzinfarkt. Barry hatte 5 Oscars und 4 Grammys gewonnen, unter anderem für die Musik zu Jenseits von Afrika und Der mit dem Wolf tanzt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 1. Februar.
Morgen ändert sich noch wenig an der ruhigen Hochdrucklage, die uns eine Mischung aus teilweise zähen Nebelfeldern und Sonne bringt. Im Laufe der Woche übernehmen dann Atlantiktiefs die Wetterregie und es wird langsam wieder milder. In der Nacht trübt verbreitet Nebel oder Hochnebel den Himmel. Die Sterne können sich vor allem über dem höheren Bergland sowie gebietsweise in der Mitte des Landes zeigen. Im Norden morgen meist trübe, weiter südlich teilweise zähe Nebelfelder. Abseits davon scheint längere Zeit die Sonne. Gegen Abend fällt dann im Nordwesten zum Teil gefrierender Regen oder Schnee. Im Süden schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, im Norden mäßig an der Küste frischer und stark böiger Südwestwind. Heute Nacht überall frostig, am Alpenrand bis minus 17 Grad. Morgen meist leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt, am Niederrhein bis plus 4 Grad. Am Mittwoch schon etwas mehr Wolken, aber nur stellenweise ein wenig Regen oder Schnee. Am Donnerstag überquert uns von Nordwesten Regen, dabei wird es zunehmend milder. Am Freitag besonders im Norden Regen und sehr windig, an den Küsten stürmisch.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Machtvakuum, welche Rolle die Islamisten in Ägypten künftig spielen könnten. Und Überraschung, warum eine Französin ihr Geld freundlichen Mitmenschen vermacht.